Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Eine leuchtend rote Box hat mein Gast bekannt gemacht. Ein 23 Meter hohes Gebäude mit Stahlblech verkleidet und mit gläsernen Ecken, das sich im sprichwörtlichen Nichts erhob. Auf dem Potsdamer Platz konnte man sich Ende der 90er Jahre in dieser roten Box über die zukünftigen Bauten informieren, die sich heute in der Mitte von Berlin erheben. Der Architekt Michael Schumacher hat sie zusammen mit seinem Partner entworfen. Guten Morgen nach Frankfurt. Guten Morgen, Herr Schumacher.
Ja, guten Morgen, Herr Wiese.
2001 wurde die Box ja dann abgebaut. Was ist Ihnen von dieser Box geblieben?
Ganz konkret sind uns von der Box zwei Blechpaneele geblieben, die bei uns im Konferenzraum hängen. Die anderen Paneele, die die Box hatte, ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, sind versteigert worden, als die Box abgebrochen wurde. Und natürlich bleibt uns die Erinnerung an die Box.
War der Abriss damals hart für Sie?
So und so. Es gab eine Menge Bemühungen, die Box zu erhalten. Die Berliner Stadtverwaltung hätte sie gerne erhalten, aber die Anrainer am Potsdamer Platz wollten das nicht. Und es gab auch einige Interessierte, die die Box nach Dubai haben wollten und so weiter und so fort. Und es gab dann Überlegungen, kann man sie abbauen und wieder aufbauen. Das stellte sich aber als zu kompliziert raus. Aber um Ihre Frage zu beantworten, nein, sie war für uns ja auch als temporäres Gebäude gebaut. Sie ist hat zwei Jahre länger dort gestanden und unglaublich viele Besucher angezogen. Ein lachendes, ein weinendes Auge.
Ich glaube, es gibt auch noch eine kleine Erinnerung bei Ihnen im Büro. Das sind die Toilettenräume, ne?
Ja, es gibt mehr Erinnerungen daran, weil das Rot, was wir sozusagen als Logofarbe haben, das stammt von dieser Box. Das ist das deutsche RAL 3020 Verkehrsschildrot. Und das hat immer noch für uns eine Bedeutung gehabt. Und natürlich, diese Infobox war schon etwas, was für uns als junge Architekten eine tolle Sache war, ein tolles Ausrufezeichen. Und auch Gebäude der Wiedervereinigung, haben ja einige gesagt. Es war ein bisschen danach, aber es war ein Gebäude, was sozusagen einen Symbolwert weit über das hinaus hatte, was es jetzt als materielle räumliche Qualität bot.
Und Toilettenräume deshalb, das muss man dazu sagen, die sind nämlich in diesem Rot bei Ihnen gestrichen. Wir werden gleich noch ein wenig weiter über
die Empfangstheke.
Und die Empfangstheke, genau. Sehr gut. Mein Gast heute Vormittag ist Michael Schumacher, einer der gefragtesten deutschen Architekten. Herr Schumacher, wie wohnen Sie eigentlich selbst?
Ich wohne in einem kleinen Stadthaus in Frankfurt, Sachsenhausen, was von Rudolf Schwarz, auch ein sehr guter Architekt, umgebaut wurde. Es ist ein relativ unspektakuläres, 6,50 Meter breites Haus, was aber über ganz angenehme Proportionen verfügt und sehr, sehr, Sie würden es übersehen, wenn Sie die Straße lang gehen.
Wenn man als Architekt in einem Haus wohnt, in einer Wohnung wohnt, die jemand anderes gestaltet hat, ist man da nicht irgendwie versucht, sich selbst da noch irgendwo einzubringen?
Ja, das habe ich natürlich auch gemacht in kleinen Punkten, die Öffnung der Küche oder so etwas. Aber bis jetzt bin ich immer davor zurückgeschreckt, selber für mich was zu machen. Der Architekt tut ganz gut daran, diesen Widerpart des Bauherrn zu haben, der er nicht selber ist. Aber das führt dazu, dass die Bauten normaler sind.
Okay, weil das sonst irgendwie zu extravagant werden würde.
Ich finde schon, Architektenhäuser haben eine gewisse Tendenz zur Peinlichkeit. Wenn sie es sich selber machen.
Ja, weil man natürlich vielleicht dann auch immer denkt, das muss jetzt so ein bisschen Visitenkarte sein, oder?
Ja, ich glaube, daran liegt es. Und irgendwie dieser Gegenpart der Realität, der Finanzmittel, und die hat man natürlich auch, selbst, wenn man selber baut, aber dass es nicht zu übertrieben wird. Wir haben im Till und ich haben im Büro den Begriff architektisch. Damit meinen wir etwas, was übertrieben gestaltet ist. Es muss Räume schaffen und Räume lassen. Und das tut eigentlich ein Haus, was man ein bisschen umbaut und anpasst, eigentlich ganz gut. Deshalb machen wir auch viel Bauen im Bestand, was uns sehr angenehm ist auch.
Till Schneider, das ist Ihr Partner. Ja, Ihre Visitenkarte oder eine Ihrer Visitenkarte, die befindet sich quasi in Ihrer Wohnstraße ein paar Meter weiter, und zwar der Erweiterungsbau des Städelmuseums. Wahrscheinlich kann diesen Bau niemand so gut beschreiben wie Sie selbst. Vielleicht können Sie mal allen, die noch nicht in Frankfurt waren, einen Eindruck geben.
Wenn es überhaupt solche Leute gibt, dann mache ich das gerne. Das Städel ist das bekannteste Museum und das größte Museum in Frankfurt. Und das ist eine Stiftung seit 1777, glaube ich. Und beherbergt Kunst, moderne Kunst, auch alte Kunst bis Dürer runter. Hat einen Erweiterungsbau, und diesen Erweiterungsbau haben wir gestaltet. Die Problematik lag darin, dass das Grundstück eigentlich ausgenutzt war von Gebäuden. Und deshalb sind wir den Weg gegangen, die Erweiterung unter die Erde zu legen, was ein riskantes Unterfangen ist, weil man ja natürlich nicht gerne in den Keller geht. Wir haben das aber durch einen Hügel, der von außen sichtbar ist, verwandelt in eine kluge Idee, von einerseits die optimale Raumaufteilung zu haben, andererseits aber auch ein in Anführungszeichen emblematisches Gebäude, was man erkennen kann und was man auch wiedererkennen kann und sehen kann.
Ja, das kann man sich wie so einen gewölbten Garten vorstellen. Da sind Sichtfenster eingelassen, die dann gleichzeitig Lichtzugänge sind für das, was da drunter liegt.
Genau so ist es. Man betritt die Gartenhallen über eine Treppe, die nach unten führt. Aber da der Raum, der unter der Erde, der faktisch unter der Erde liegt, sehr hell ist und sehr natürlich belichtet ist, hat man diesen Eindruck, wenn man innen drin ist, überhaupt nicht. Und von außen bildet sich ein sehr poetischer, lustiger Hügel, der ein bisschen an Vasarely, wer das kennt, erinnert. Der hat in den 70er Jahren so Grafiken gemacht, die mit heute ist das ganz einfach mit Computerprogrammen, aber mit aufwendigen grafischen Techniken so Muster gebildet hat. Und die sieht man von oben auf diesem Hügel. Und auf dem Hügel finden dann auch im Sommer Open-Air-Kinos statt und Kinder spielen da drauf. Und das ist irgendwie ein sehr, sehr angenehmer und lustiger Ort auch.
Manche sprechen auch von Teletubbyland. Gefällt Ihnen das eigentlich?
Ja, das gefällt uns sehr gut, weil alle, also wenn es uns gelingt, etwas zu kombinieren mit Assoziationen, dann sind wir eigentlich schon sehr weit gekommen. Wir haben ja auch den Westhafenturm in Frankfurt gebaut, der das Gerippte genannt wird, weil er eine Ähnlichkeit zu dem Apfelwollglas hat. Und das sind eigentlich Dinge, die uns sehr wichtig sind, weil in dem Augenblick haben wir es geschafft, dass es sozusagen Bestandteil des allgemeinen Bewusstseins und der Stadt wird und nicht nur eine Fläche mit so und so viel 1000 Quadratmetern.
Ja, und Sie haben
und
geschafft,
ob das ein bisschen spöttisch ist, macht eigentlich dabei gar nichts.
Und Sie haben geschafft, etwas Markantes zu schaffen, obwohl es eben unter der Erde liegt. Ist es eigentlich auch immer tatsächlich der Wunsch eines Architekten, dass man irgendwas schafft, was einen Wiedererkennungswert hat?
Ja, ich glaube, das ist so, aber in einem vernünftigen Maße. Also ich dachte schon, diesen Begriff, den hat Backemar mal genannt, ein guter niederländischer Architektur, Räume schaffen, Räume lassen. Also mit schaffen heißt, irgendetwas Wiedererkennbares zu machen, was auch eine Markanz hat auf der anderen Seite, was sich aber nicht so aufdrängt. Und die Stelerweiterung ist in dem Sinne für uns eine genau das, was wir wollen. Also es ist ein ganz dienender Raum, er ist perfekt für die Kunst geeignet, ist eine Fläche und einfach erschlossen und tut das auch im städtebaulichen Zusammenhang, was pflichtgemäß getan werden muss. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein markantes und eindeutiges und merkbares Objekt. Danach suchen wir, diese Balance hinzukriegen, dass es nicht eine aufdringliche Ästhetik ist. Es gibt ja auch die Look-at-me-Architektur, wird das oft genannt, die nicht mehr bietet als einfach nur den Merkeffekt und ansonsten unpraktisch ist oder unbrauchbar und so weiter. Und das ist für einen Architekten die Balance, die er finden muss.
Wir haben ja gerade schon kurz über Ihr erstes großes Projekt gesprochen, das für Aufsehen gesorgt hat. Das war eben die rote Infobox auf dem ehemaligen Todesstreifen in der Mitte von Berlin. Ohne Frage ein besonderer Ort. War da auch gleich die Idee, wir müssen da auch etwas Besonderes schaffen, auch wenn es nur temporär sein wird?
Naja, das, was Besonderes schaffen wollen wir immer. In dem Fall war es ja so, das war ein Projekt, was die Investoren am Potsdamer Platz damals sozusagen von der Stadt aufgedrängt bekamen, weil die Baumaßnahme kritisch gesehen wurde, das Land wurde zu billig abgegeben oder so munkelte man und wie auch immer, der Senat der Stadt hat gefordert, ihr müsst darüber berichten, was eigentlich passiert. Das haben die Investoren nur relativ unwillig getan. Und dann haben sie einen kleinen Wettbewerb ausgelobt für 5 Architekten. Wir waren einer davon. Um eben die Infobox war geplant für 300 Besucher pro Tag. Also man hat da gar nicht dran geglaubt, dass da irgendjemand hin will. Und dann wurden es hinterher 12.000 Besucher maximal an jedem Tag. Und es gab Millionen Leute, die da geheiratet haben, womöglich, und alles möglich gemacht haben. Aber natürlich war uns klar, das ist jetzt ein Ort, mitten auf dem Todesstreifen zu bauen, der irgendeine, neben der Nutzung jetzt, um solche Veranstaltungen zu machen oder in Sony oder Deutschen Bahn AG die Gelegenheit zu geben, zu präsentieren, was sie baut, hat es auch einen symbolischen Wert. Und es hat den Wert, über Bauen zu reden. Das war auch unser Ansatzpunkt. Deshalb haben wir im Grunde so eine Art Baucontainer gemacht. Das ist ja eine einfache Form. Wir haben nur bei der Infobox dann gesagt, ein einfacher Baucontainer, der steht, darf es auch nicht sein. Das muss ein schwebender Baucontainer sein, also 2 Geschosse hoch. Und er muss ein bisschen abstrakt gegliedert sein, damit er nicht verwechselt wird mit einem Gebäude, was real dafür immer steht. Und ich glaube, damit haben wir damit haben wir was Gutes getroffen. Das ist einerseits wieder ein ganz pragmatisches Objekt war, was das tut, was es leisten musste, Ausstellungsfläche zu bieten. Auf der anderen Seite aber auch einen hochsymbolischen Wert hatte, eben auf diesen Beinen sozusagen in Richtung Osten zu laufen oder in Richtung Westen, wie man es will, und weit über das hinausgeht, was es jetzt an praktischem Nutzen hat.
Deutschlandfunk Kultur, mein Gast ist der Architekt Michael Schumacher, der sich schon mit 17 als Baumeister versucht hat. Sie haben Baumhäuser gebaut, habe ich gelesen. Wie sahen die aus?
Wir haben ein Baumhaus gebaut. Das war auf den Vorwurf meines Vaters, wir würden ja eigentlich als langhaarige Jugendliche nichts auf die Reihe kriegen, haben wir dann die Initiative ergriffen und haben zu fünft ein Baumhaus gebaut, so ein bisschen als abseits liegender Raum, um außerhalb der normalen bürgerlichen Gesellschaft unseren Idealen und Träumen nachzugehen. Und das war aber ein Baumhaus. Und das hing in den Bäumen zwischen zwei Buchen und einer Eiche. War ein recht bemerkenswertes Haus, was uns so 5 Jahre lang auch ein bisschen beschäftigt hat und eben Treffpunkt für uns war, um Ideen auszutauschen. Es war schon die Kombination von eben Bauen und soziologischen Gefügen, was Architektur ja immer ist.
Sie sind Jahrgang 57 und das klingt so ein bisschen an, dass es da vielleicht auch so einen gewissen Generationskonflikt gab, wenn Ihr Vater von den Langhaarigen gesprochen hat, die da irgendwie nichts mit ihrer Zeit anzustellen wissen.
Ja, ich denke, das war so die Generation, die den Krieg wieder aufarbeitete in gewisser Weise. Die 68er, also es war ein bisschen danach, aber in der Provinz kam das später an. Unsere Abiturfeier ist ausgefallen, weil wir so mit einem Totenwagen da vorgefahren sind. Also es gab bestimmte, speziell mit meiner Familie war das kein Riesenkonflikt, auch mit meinem Vater nicht, dass das so klingt. Aber es gab noch Dinge, die Generation, die den Terrorismus auch bedingt hat, dann die Bader-Meinhof-Geschichten und so weiter, das war alles eine psychologische Auseinandersetzung, die schwang da sicherlich mit drin. Also ich glaube, heute sind sehr andere Zeiten, wenn ich so meine Tochter beobachte, wie Eltern mit Kindern umgehen. Und das war eine Reaktion darauf, wahrscheinlich eine relativ produktive Reaktion aus meiner Sicht.
Dass es da jetzt keinen grundlegenden Konflikt gab, lässt ja auch vermuten, dass Sie dann die gleiche berufliche Laufbahn wie Ihr Vater eingeschlagen sind, der auch Architekt war. Hat das eine Rolle für Sie gespielt bei Ihrer Berufswahl?
Ja, in gewisser Weise. Ich wollte als Jugendlicher eigentlich mal Maschinenbauer werden. Ich habe Modellautos gebaut und solche Sachen. Der Mathe-Leistungskurs hat mich davon abgebracht, dann, weil das irgendwie, fand ich, da müsste doch viel mit Mathematik zu machen sein und das lag mir nicht so stark. Ich kann mich, meine ich, nicht so genau erinnern, wie es war, aber ich habe dann irgendwie das Architekturstudium begonnen, wusste aber dann gleich, als ich da war, dass ich das sehr, sehr gerne mache. Ich habe mich dann ein paar Jahre später nochmal gefragt, ob ich das so psychologisch mache als normale Folge. Das habe ich aber dann schnell abgeklärt, weil ich dachte, das mache ich nicht so. Ich mache es einfach, weil es mir Freude macht. Aber es ist natürlich geprägt. Ich war im Büro meines Vaters und so. Und es war kein schlechtes Verhältnis. Aber er hat mich auch niemals in diese Richtung gedrängelt oder mir irgendetwas angeboten oder vorgegeben.
Was war es, wo Sie dann festgestellt haben, ja, das ist das Richtige für mich?
Ja, es ist das Faszinierende der Architektur ist ja dieses Äpfel mit Birnen vergleichen, also nicht eigentlich Abwägungen zu treffen zwischen Sachen, die sich nicht mathematisch genau abwägen lassen. Ist es jetzt schöner oder preiswerter oder größer oder passt es besser in den Städtebau? Also diese große Komplexität da dran einerseits und andererseits das Konkrete da dran. Das finde ich ist auch für mich eine unfassbar schöne Sache. Es gibt ja heute unglaublich viele Berufe, die alle sind am Computer, wir auch. Aber das hat ja noch eine Folge, die materiell ist und schwer ist und lang hält und da ist. Und diese Kombination finde ich immer noch unglaublich faszinierend.
Sie haben Ihr Diplom in Kaiserslautern gemacht, sind danach dann aber nochmal an die Städelschule nach Frankfurt gegangen. Hatten Sie das Gefühl, dass Ihre Ausbildung noch nicht ganz komplett war?
Ja, Sie sagen es, genau so war es. Also die Auswahl von Studienorten, ich habe da keine Auswahl getroffen, ich wollte eigentlich nach Aachen, aber das auch nicht, weil ich da ein Ranking gelesen habe, wie man das heute tut oder irgendwie wusste, was es war, sondern es war einfach eine schöne Stadt und die war näher an Solingen, wo ich groß geworden bin. Aber die ZVS hat dann bestimmt, nein, für dich ist es Kaiserslautern. Und das war auch ein sehr wunderbarer Studienort. Das Studium war nicht schlecht, es war nur eben ein bisschen provinziell abgelegen. Ich bin immer nach Darmstadt gefahren, um noch bestimmte Vorträge mitzuhaben. Das war ja regional alles noch ein bisschen eingeschränkter als heute. Aber als ich dann das Diplom hatte, hatte ich sehr wohl das Gefühl, dass ich jetzt zwar wüsste, wie man Häuser so konkret baut, wie ein Geselle beim Schreiner, aber dass ich noch nicht so genau wüsste, wie ich das angehe. Und da habe ich eine Kunstakademie gesucht und die Städelschule gefunden, die eine ganz kleine Architekturklasse hat. Und die hatte damals auch einen wunderbaren neuen Lehrer, Peter Cook, ein British Eccentric, der mit Archigramm Furore gemacht hat, Leuten, die sich ausschließlich konzeptionelle Gedanken über Architektur gemacht haben. Nicht die Frage, ob es dicht ist oder ob es wärmegedämmt ist, sondern wozu es eigentlich gut ist und da sehr hervorgetreten sind. Und das fand ich einen tollen Ort dafür und da bin ich dann hingegangen und habe auch meinen Partner dort wieder getroffen, der zuerst in Kaiserslautern studiert hat und dann nach Darmstadt gewechselt ist.
Peter Cook, der hat auch das Kunsthaus in Graz geschaffen, auch eine sehr eigenwillige Architektur. Sie sagen, das war eine ganz kleine Klasse. Was heißt, wie klein war die?
Ich glaube, wir waren 12 oder 15 Leute und völlig international besetzt, also von Japan, was damals noch nicht so gewöhnlich war wie heute. Die kamen aus aller Herren Länder und war eine interessante heterogene Gemeinschaft, so komplett anders als eine deutsche Universität. Und auch das Studium war komplett anders, weil es ging nur darum, einen konzeptionellen Ansatz für die Architektur zu finden, der dann in sich schlüssig war. Und da haben Till und ich, glaube ich, unseren Weg dann gefunden, wie wir Architektur angehen. Also wie wir eine Entwurfsstrategie entwickeln, um ein Problem zu lösen. Wir haben ja keinen formalen Kanon, also der immer unsere Häuser erkennbar macht als gerundete oder weiße oder wie auch immer, sondern wir entwickeln eine Entwurfsstrategie, wie bei der Infobox auch, auffällig, aufgeständert, abstrakt. Und der folgen wir dann möglichst konsequent, um ein gutes Gebäude zu schaffen.
Also das Problem ist quasi, was soll dieses Gebäude? Was für einen Raum will ich da schaffen? Die Funktionalität?
Ja, Peter Cook hatte die provokante These, denk dran, wenn du Architektur machst, dass das Ergebnis deiner Überlegung nicht unbedingt ein Gebäude sein muss. Ja, es könnte auch eine Veranstaltung sein. Also so weitgehend war das. Glücklicherweise für uns als Architekten ist es dann auch ein Gebäude, weil wir am Trockenen sitzen wollen. Aber genau darum ging es. Also einen Ansatz zu finden, warum tun wir was und was wollen wir damit erreichen? Welche Mittel setzen wir dafür ein? Und dann auch möglichst einen originellen Weg für jede Bauaufgabe zu finden, der im besten Falle sogar neu ist.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit dem Architekten Michael Schumacher. Bei einem Ihrer ersten Projekte mit Ihrem Partner Till Schneider haben Sie Baustellenverbot erhalten. Was war da los?
Ja, es war tatsächlich das erste Projekt, was wir hatten. Wir haben eine Aufstockung auf einem Fabrikgebäude in Frankfurt gemacht und eine Eingangshalle kreiert. Und wir haben das ein bisschen zu gut gemacht. Wir waren nur mit der Planung beauftragt, nicht mit der Ausführung. Die Ausschreibung hat der Investor selber vorgenommen. Der hat aber gar nicht das ausgeschrieben, was wir da geplant haben, um ein bisschen Geld zu sparen. Wir haben aber auf der Baustelle eingefordert, was wir geplant hatten, weil wir gute Architektur machen wollten. Und das hat dann damit geendet, dass er gesagt hat, wir haben nicht einen Auftrag entzogen bekommen. Wir mussten auf der Baustelle aber immer im Abstand von 20 Metern zum Bauleiter bleiben, um keine falschen Anweisungen zu geben.
Das heißt, das wäre sonst alles viel zu teuer geworden, weil Ihre Ambitionen einfach zu groß waren.
So kann man es sagen. Also jetzt aus der Nachsicht, das war eine sehr stressige Zeit, das war nicht so lustig, wie ich jetzt schildere, aber es war sozusagen der Aufeinanderprall von Ambitionen und Realität. Und ich würde im Nachhinein dem Investor fast gar keinen großen Vorwurf machen. Oder umgekehrt vielleicht ein bisschen schon, weil wir das vielleicht zusammen besser hingekriegt hätten als auf diese Art, wie es geschehen ist.
Wie schwer ist es denn überhaupt als Architekt auszuhalten, wenn einen die Vorgaben des Bauherrn eben so sehr einschränken?
Naja, es ist, also inzwischen ist das gut auszuhalten, aber es ist natürlich ein Balanceakt und ein gegenseitiges Verständnis. Also wir haben so die Auffassung, wenn der Bauherr es anders haben will, machen wir es anders, auf jeden Fall. Aber er muss die Geduld haben, dass wir es so lange anders machen, bis wir es auch gut finden. Das ist so unsere Definition, wie wir Architektur angehen. Und das klappt auch ganz gut.
Also letztlich setzen Sie sich dann doch ein bisschen durch.
Naja, wir wollen uns ja durchsetzen. Wir sehen uns ja auch schon als die Fachleute, also als die Kompetenten, um diese Abwägung zu machen. Aber auf der anderen Seite sind wir natürlich Dienstleister, das ist gar keine Frage. Wir erfüllen die Wünsche für jemanden, aber mit einer eigenen Position und Haltung zu dem Problem. Und diese Balance ist, glaube ich, aller Ehren wert, aber auch nicht so einfach.
Ja, wenn es dann funktioniert, ist ja gut. Aber hatten Sie trotzdem mal das Gefühl in all den Jahren, Sie sind jetzt ja seit über 30 Jahren dabei, ich möchte mal hinschmeißen?
Ja, dauernd. Aber deshalb sagte ich, es ist ganz gut, für Bauherren auch zu bauen und nicht für sich selber. Es fällt einem dann doch was ein. Also nach dem ersten, wir wissen, dass wir immer etwas hochgreifen. Das müssen wir ja. Also wir wollen ja eine neue Leistung schaffen. Wenn Sie so einen Städel sehen, das ist ja nicht so, dass ein Museum will, dass ein Museum gebaut wird, wie es schon überall in der Welt rumsteht. Aber nur für ein Museum, was schon überall in der Welt herumstände, könnte man genau den Preis und die Zeit sagen. Also wenn man einen Golf bestellt, dann weiß man, was ein Golf kostet. Aber wenn man neues Land betritt, geht man immer in ein gewisses Risiko rein. Und das mit dem Bauherrn auszuloten, je nachdem, was es ist, ob es jetzt ein Wohnungsbau ist oder ein Museum, das ist eben die Schwierigkeit und die löst diese Spannung aus, dass du einen Schritt weiter gehst unter Umständen. Vielleicht ist es zu teuer, vielleicht findest du keinen, der es bauen kann. Dann musst du wieder ein Stückchen zurückgehen oder der Bauherr hat irgendeine andere Vorstellung. Aber das ist auch wieder ein Reiz dieses Berufes mit all den Konflikten, die auch da drin liegen. Ich glaube, wir haben das inzwischen ganz gut raus.
Das ist ja, wo man auch als Außenstehender manchmal fassungslos davor steht, wenn man das so beobachtet und denkt, kann eigentlich ein Bau auch mal glatt laufen?
Ich glaube, das ist nahezu ausgeschlossen, um ehrlich zu sein. Ja, weil der Genscher, unser früherer Außenminister, hat mal gesagt, Bauen ist das letzte Abenteuer der Menschheit. Das zitiere ich ganz gern, weil ich glaube, es stimmt einfach. Wir können nicht so genau wissen, wenn der Stahlpreis hochgeht aus irgendeinem Grund, da haben wir ein Problem mit den Kosten, wenn die Corona-Welle kommt und Baukolonnen aus den Ländern, wo sie arbeiten, nicht wieder zurückkommen, haben wir ein Problem. Das Wetter ist ein Problem. Also wir haben tatsächlich Dinge, die sich nicht so einfach lösen lassen. Ich sag mal, wie eine Autoproduktion in einem geschlossenen Rahmen, wo man dann weiß, ein neues Auto zu entwickeln, dauert 5 Jahre und so weiter und so fort. Dann machen wir das und das und das und dann läuft das. Es ist etwas dabei, was es auf der Art auch spannender macht, aber auch eben etwas unkalkulierbarer.
Es gibt also genügend Konfliktpotenzial. Seit 30 Jahren arbeiten Sie mit Till Schneider zusammen. Auch genügend Zeit letztlich, um sich ordentlich zu verkrachen. Warum funktioniert das bei Ihnen so gut?
Ja, also verkrachen haben wir uns auch. Wir haben manchmal Auseinandersetzungen. Konvex, konkav ist da ein Stichwort, was wir ganz früh am Anfang mal hatten. Aber wir haben eine Form gefunden der Zuständigkeit. Also einer von uns beiden ist immer zuständig für ein Projekt und der hat dann auch, kann sich dann auch durchsetzen, wenn der andere einer Meinung ist. Inzwischen sind wir auch viel größer. Es gibt andere Mitarbeiter im Büro, die auch eine wichtige Rolle spielen. Aber was wir, glaube ich, geschafft haben, ist sowohl im Erfolg als auch im Misserfolg, dann zu sagen, komm, wir wuppen das hier zusammen und hören auf die Argumente des anderen und achten sie auch und schätzen uns, glaube ich, beide als Gestalter und auch als Menschen mit sehr unterschiedlichen Einstellungen, mit sehr unterschiedlichen Fähigkeiten.
Was heißt das?
Entwerferisch gleich, aber sonst unterschiedlich.
Was hat es mit diesem Stichwort konvex konkav auf sich? Also was ist... Physikalisch bedeutet, weiß ich, aber...
Das war einer, wir hatten am Anfang unserer Karriere einen Wettbewerb, das Deutsche Historische Museum in Berlin, was nie errichtet wurde, was gegenüber dem Reichstag errichtet wurde, und das hatte eine Kuppel. Und ich glaube, ich wollte sie konvex oder Till wollte sie konkav oder andersherum, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, aber da haben wir uns mächtig an die Haare gekriegt. Und dann haben wir es, ich weiß gar nicht mehr, ob wir es so rum oder so rum gemacht haben, aber das ist für uns immer ein Stichwort für konfliktäre Positionen.
Okay, und dann berappeln Sie sich aber wieder. Vielleicht, damit wir mal kurz eine Vorstellung bekommen, wie Sie eben so ein Projekt angehen. Sie haben ja schon von dem Problem gesprochen, was es da zu lösen gilt. Einer Ihrer bemerkenswerten Bauten ist die Autobahnkirche Siegerland, die von der Form an die Piktogramme erinnert, die an Autobahnen eben auf Kirchen hinweisen. Sieht so ein bisschen aus wie eine gefaltete Papierfigur. Innen gibt es ein filigranes Holzgewölbe. Manche sprechen auch von Batman-Ohren. Wie ist diese Idee entstanden?
Das ist ein gutes Beispiel für Entwurfsstrategie. Ich war da, Herr Hering, ein bemerkenswerter Mensch, der leider inzwischen verstorben ist, fand es wichtig, dass an dem Autohof Wildensdorf eine Kirche errichtet wurde, eine Autobahnkirche, das war, glaube ich, die 40. Und lud uns ein zu einem Wettbewerb und ich bin hingefahren und es war ein Herbsttag, es war am Regnen, in dieser Gegend regnet es sehr häufig. Ein Autohof ist wirklich der unromantischste Ort, den man sich vorstellen kann. Es gibt ein Hotel dort, das heißt Hotel, hat keinen Namen und es gibt eine Vierfach-LKW-Waschanlage und ein Playgame und einen Burger King und einen Pylon, der darauf hinweist. Also ich nenne es immer eine Westernstadt, ein wirklich unwirtlicher Ort und es war noch am Regnen. Und dann stellte sich natürlich die Frage, wie errichtest du an dieser Stelle denn jetzt eine Kirche, eine kleine Kapelle? Es tauchte ja in meinem Kopf tauchte so eine hübsche kleine Kapelle, wie man sie in den Bergen trifft, an. Aber das kann man ja nicht bringen in dieser Umgebung. Und dann kam mir auf der Rückfahrt die Idee zu sagen, wir müssen die Sache mit ihren eigenen Waffen schlagen im Grunde. Ein Piktogramm ist das Richtige. Das Piktogramm, was in Deutschland auf Kirchen hinweist, eben in der Seite, das verwandeln wir in ein Gebilde. Und das haben wir dann gemacht und das führte zu einem sehr, dieses Piktogramm ist von der, die Kirche ist auch zu sehen, wie der Pylon mit dem Burger King ist auch die Kirche zu sehen, wenn man von Dortmund kommt, auf dem Berg stehend und dann sieht man dieses Piktogramm aber eben gebaut und vom Parkplatz von der anderen Seite sieht man es genauso und wenn man die zwei Piktogramme in einer geschickten Weise noch mit einem Eingangsbereich kombiniert, dann entsteht ein sehr seltsames Gebilde, ein unbekanntes Gebilde und das fanden wir toll. Und diese äußere, unwirkliche Erscheinung kontrastiert sich dann im Inneren mit einer sehr warmen und heimeligen Erscheinung, die dann einen hoffentlich in unseren Augen mystischen Ort kreiert, der so zur Selbstkontemplation auffordern kann.
Und vor allen Dingen auch ein Ort, der neugierig macht, dass man eben mal gucken möchte. Und das ist ja für eine Kirche auch nicht unbedingt immer ganz schlecht. Deutschlandfunk Kultur, mein Gast Michael Schumacher, hat nicht nur mit seinen Bauwerken wie dem Westhafen Tower das Erscheinungsbild von Frankfurt mitgeprägt. Er arbeitet auch international als Architekt. In China unterhält er zum Beispiel ein Büro. Wie erleben Sie das Arbeiten dort?
Das Arbeiten dort erlebe ich als herausfordernd und auch durchaus angenehm. Wir haben seit 7 Jahren ein Büro in Tianjin, arbeiten viel in Shenzhen. Shenzhen ist die Stadt neben Hongkong, die vor 40 Jahren von 4.000 Einwohnern in dieser Zeit auf 1,14 Millionen, glaube ich, gewachsen ist. Und große Bauprojekte macht, große Wettbewerbe durchführt, an denen wir teilnehmen dürfen. Und diese Wettbewerbe erlebe ich als Herausforderung, auch als sehr angenehm. Wir haben ein paar gewonnen und ein paar Gebäude befinden sich im Bau. Und die Chinesen machen gute Stadtplanung und auch gute Architektur inzwischen.
Was erleben Sie da als angenehm? Was zeichnet das aus?
Ich finde angenehm, dass die Verfahren sehr konzentriert und knapp sind. Wir haben ja in Deutschland auch ein Wettbewerbsverfahren, was für alle anderen Berufsgruppen völlig unverständlich ist, warum wir immer für umsonst arbeiten und uns alle dann die Ideen gegenseitig austauschen, ohne dafür etwas zu verlangen. Und in China ist dieser Vorgang relativ gut organisiert. Also es gibt ganz kurze Zeiten, sich ein paar Gedanken zu machen. Dann werden 5 Büros ausgewählt. Die 5 Büros werden auch angemessen bezahlt und die arbeiten dann ein Konzept aus für ein Komplex oder für ein Gebäude und dann gewinnt man oder gewinnt man nicht. Und das, finde ich, ist ein durchaus faires und anständiges Verfahren.
Und in Deutschland muss man schon mal immer sehr weit in Vorleistung gehen und dann wird man es vielleicht doch nicht und hat viel, viel Geld investiert.
Ja, in Deutschland sind es dann oft 25 und dann sind die Abgabetiefen unglaublich groß. Also da wird dann schon die Barrierefreiheit verlangt und alles Mögliche. Also Dinge, die eigentlich der Sinn eines Wettbewerbs ist ja, welche Konzeption ist denn die richtige für einen Standort? Ist es ein flaches Gebäude, ein hohes Gebäude, je nachdem, was es jetzt ist. Also es ist der Ideenaustausch auf einer konzeptionellen Ebene. Und in Deutschland hat sich das wie bei vielen Sachen aufgebläht zu, alles wird abgefragt von Energiewerten bis irgendwas, was in diesen Phasen konzeptionell eigentlich noch überhaupt keine Rolle spielt und eigentlich nur Verschwendung von Arbeitskraft ist.
Wenn man das so beobachtet in China, und ich kenne es, muss ich natürlich zugeben, nur aus Berichten, könnte ich mir vorstellen, dass das aber auch manchmal mit Störgefühlen vielleicht verbunden ist, wie einige Projekte gerade da in der Baubranche durchgepeitscht werden. Da werden Menschen zwangsumgesiedelt, Umweltschutz wird wirtschaftlichen Interessen untergeordnet. Das müssen Sie ja auch irgendwie zu spüren bekommen.
Ja, natürlich, ich kann das nicht im großen Rahmen so komplett beurteilen. Also das, was ich in Shenzhen sehe auf den Baustellen, so Arbeitsschutz zum Beispiel, ist ein bisschen hinter uns, aber nicht mehr sehr weit. Wie gesagt, ich will mich nicht zu politischen Dingen äußern. Also das, was auf der baulichen Seite passiert, wirkt aus meiner Sichtweise jetzt nicht furchtbar, sondern es wirkt eigentlich konzentriert und und nicht unangenehm. Also das, da ist einfach ein Aufbruchgeist da, wie wir ihn wahrscheinlich nach dem Krieg auch hatten. Und der dominiert als Stimmung in meiner Wahrnehmung. Wie gesagt, ohne politische Einstellung jetzt wegzuwischen oder sowas. In meiner konkreten Wahrnehmung, was ich dort erlebe, sehe ich keine unterdrückten oder ausgebeuteten Menschen, sondern Leute, die bei der Sache sind und das ganz gerne tun oder gerne zu machen scheinen, was sie da tun, in dem konkreten Blick, den ich da Einblick habe. Das ist ja auch nur ein kleiner Abschnitt.
Aber solche Dinge passieren ja trotzdem und grundsätzlich besteht natürlich auch die Gefahr, dass so etwas auch bei einem Ihrer Projekte passiert. Wie gehen Sie damit für sich um?
Naja, wir diskutieren das natürlich schon im Büro, aber auf der anderen Seite, ich kann ja die Welt nicht insgesamt verändern und ich glaube, was wir tun oder was unsere Rechtfertigung ist, das, was wir, unsere Arbeit besteht darin, Konzeptionen zu finden für die Probleme, die dort existieren. Und das sind gute Konzeptionen und die werden auch gut benutzt werden und werden hoffentlich zum Wohle der gesamten Menschheit und des chinesischen Volkes sein. Denn ich kann ja auch hier in Deutschland jetzt nicht beurteilen, ob ein Bauunternehmer jetzt alle seine Mitarbeiter ordentlich bezahlt oder nicht.
Wie ist das denn überhaupt? Schauen Sie sich vorher den Auftrag genau an, also was jetzt das Gebäude betrifft, oder sagen Sie erstmal, ich würde eigentlich jedes Gebäude bauen?
Wir würden eigentlich schon jedes Gebäude bauen, außer jetzt hatte meine Diskussion, ich würde kein Atomkraftwerk bauen wollen, weil ich das nicht mag, die Vorstellung, dass ich mir an die Backe binde als Menschheit, was so lange ein Problem darstellt. Ansonsten sind die Gebäude, die wir ja machen, wir haben zum Beispiel ein Gerichtsgebäude gebaut in China, aber ein Gerichtsgebäude ist ja nicht als Gebäude böse. Es kann sich wie alle Gerichtsgebäude auch in Deutschland, da brauchen wir uns ja noch nicht rausziehen aus der Atmosphäre. Man kann jedes Gebäude missbrauchen, aber es kommt ja erstmal darauf an, dass es als Gebäude eine Qualität hat, um Dinge zu organisieren, die eben eine Gesellschaft tut. Insofern habe ich da keine ideologischen Probleme mit, sondern gucke einfach danach, was das Gebäude an sich leisten soll, ein Laborgebäude oder ein Wohngebäude, und versucht das gut zu organisieren. Es spielt keine Rolle, ob das jetzt in China, in Brasilien oder in Deutschland oder wo auch immer wäre.
Wenn Sie jetzt sagen, Sie würden keine Atomkraftwerke bauen, wie wichtig ist denn Nachhaltigkeit für Sie als Architekt?
Natürlich ist es total wichtig als Architekt, aber auch als normaler Bürger. Das ist ja nun schon seit dem Club of Rome von 77 ein Thema für uns. Als wir Jugendliche waren, als wir dieses Baumhaus gebaut haben, sind ja gerade die Grünen gegründet worden. Und Nachhaltigkeit war auch immer ein dominantes Thema und hat sich auch in unseren Bauten, glaube ich, je nachdem, in Relation zu der Zeit, in der es passiert ist, immer abgebildet. Wir haben in Frankfurt ja auch eine Werbeagentur gebaut, die mit einer Glasfassade und Wintergärten schon sehr ökologisch arbeitete. Braun war aus seiner Zeit heraus ein sehr ökologisches Gebäude. Es würde heute nicht mehr den erforderlichen Normen stattfinden. Die sind aber gesteigert worden in der Zeit. Aber es war uns immer ein großes Anliegen. Wir haben die Definition, dauerhaft und schön muss es sein. Ja, und dauerhaft schließt ein, dass die Materialien gut sind, dauerhaft schließt ein, dass der Energieverbrauch angemessen ist. Und schön muss es einfach auch sein, weil sonst will man es ja nicht haben auf die Dauer.
Jetzt haben Sie gerade noch gesagt, ein Gebäude, das soll am Ende dann auch schön sein. Was zeichnet denn überhaupt ein schönes Gebäude für Sie aus?
Das ist aber jetzt eine sehr komplexe Frage. Ich weiß nicht, ob wir noch so viel Zeit haben.
Wir haben jetzt noch 1,30.
Also, ich kann das auch nicht 100% beantworten. Kant hat eine Ästhetik geschrieben, die so funktioniert hat, dass er gesagt hat, was bestimmt nicht schön ist. Und daran halte ich mich so ein bisschen. Also, wenn es zu aufbauschend ist, wenn es zu kurzlebig gedacht ist, wenn es modisch ist, wenn es effekthascherisch ist. Ja, schön ist natürlich ein Begriff, den wir alle nicht genau definieren können, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass wir eigentlich alle dasselbe Empfinden haben. Wir wissen alle, dass wir gerne in Paris in der Innenstadt flanieren gehen und wir wissen gerne, dass wir in einer 70er-Jahre-Fußgängerzone das nicht so gerne tun. Das ist nicht ästhetisch direkt begründbar, aber es gibt, glaube ich, einen allgemeinen Konsens. Das hat auch nicht mit modern und alt zu tun. Ich glaube, auch da kann man sich darauf einigen. Also jedenfalls ist da irgendetwas für mich, was ich, wie gesagt, mit dem negativen Kant'schen Verfahren versuche zu erzeugen.
Und wie ist es dann für Sie, wenn Sie durch so ein schönes Gebäude laufen, was Sie geschaffen haben?
Das ist ein Riesenvergnügen. Also das Städel zu besuchen, ist wirklich ein Riesenvergnügen. Und ich fahre auch gerne in diese Autobahnkirche und sitze ein Augenblickchen in diesem sehr angenehmen inneren Raum. Ich finde Schönheit oder auch die Lieder, die Sie gerade gespielt haben, ist ja ein tiefes Vergnügen, das zu hören, wenn es schöne Musik ist. Das ist wirklich fundamentales Vergnügen, würde ich sagen.
Michael Schumacher.
Das ist was anderes als Party.
Ja, was natürlich auch manchmal in Gebäuden gut funktioniert.
Und was auch manchmal ein Vergnügen ist.
Michael Schumacher, vielen Dank für das vergnügliche Gespräch heute Vormittag.
Bitte sehr. Ja.